Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 37 angelangt und nehmen auf am Donnerstag, dem 20. Februar um 9 Uhr abends. Gi, mit was werden wir uns heute beschäftigen?
Heute Woche haben wir den diese Woche publizierten Ernst & Young Startup Barometer als Schwerpunktthema und nach einer spannenden Hörerfrage zum Thema Kennzahlen für KI-Firmen beleuchten wir die Pre-Seed-Finanzierungsrunde des KI-Startups Logicstar.
Gut, bevor wir zu den News der Woche kommen, habe ich eine unvorbereitete Frage wieder mal für euch vorbereitet. Und zwar geht es um Truth Social, dem Social Media Unternehmen von Donald Trump. Der hat 2024 3,6 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Was denkt ihr, wie hoch ist der Verlust in diesem Zeitraum für Donald Trump?
Puh, das ist eine ganz gute Frage. Das wurde ja häufig thematisiert in verschiedenen Podcasts, also immense Verluste. Ich übertreibe jetzt einfach mal und sage, es ist tausendmal so viel, 3,6 Milliarden. Wahnsinnig viel wurde ja da investiert, irgendwie von all seinen Wahlspenden. Und ich glaube, die Wahl wurde doch auch teilweise davon finanziert. Aber habe mich da jetzt nicht weiter damit befasst.
Vielen Dank.
Ja, hoffen wir mal, dass der Donald das nicht hört, sonst kommt sein Wut auf dich, Guy. Das gibt Ärger. Nee, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das im Milliardenbereich ist. Ich kann es nicht genau beziffern, aber es ist irgendeine verrückte Summe. Ich glaube, dass da auch relativ viele Ausgaben und Spesen drüber laufen und so weiter. Also ja, es ist ein Fass ohne Boden, denke ich, ja.
Genau, also es ist nicht so viel, wie er gesagt hat. Ich meine, ja, die Frage war ja ein bisschen misleading vielleicht. Es sind 400 Millionen, was okay. Aber schon eine Zahl ist. Genau, wenn man überlegt, 3,6 Millionen Umsatz und 400 Millionen Verlust, wenn das ein Startup von uns wäre, ja, das wäre definitiv suboptimal. Wahrscheinlich gibt es in den USA auch nicht OR7, 25, 1 und 2, sonst müsste wahrscheinlich die Bilanz deponieren jetzt. Genau. Gut, kommen wir zu den News der Woche. Und zwar starten wir mit Room Price Genie. Und das ist eben auch wieder ein Schweizer Startup, das diese Woche eine Finanzierungsrunde angekündigt hat. Room Price Genie hat 75 Millionen US-Dollar von Five Elms Capital erhalten. Ich kenne Room Price Genie sehr gut und verfolge sie seit ihrem Start im Jahr 2017. Sie haben, wie ihr Name schon sagt, eine Software für Hotels entwickelt, damit diese ihre Zimmerpreise optimieren können. Die Software wird aktuell in 65 Ländern von mehr als 3000 Hotels und Hotelgruppen genutzt. Das Team um den nun ausscheidenden CEO-Mitgründer Ari Andrikopoulos hat in den letzten Jahren in mehreren Finanzierungsrunden etwas mehr als 3 Millionen Schweizer Franken geraced. Mit der neuen Mega-Runde wurde mit Jess Scarantino ein erfahrener CEO installiert und das Ziel formuliert, dass Room Price Genie seine Position als Category Leader weiter stärkt und den Umsatz weiter steigert. Guy, was wissen wir zur Transaktion und wer hat hier das große Portemonnaie für Room Price Genie geöffnet?
Ja, das kann man wohl so sagen. Das große Portemonnaie, das kommt von Five Elms Capital, wie du gesagt hast. Die haben gleich 75 Millionen investiert. Das ist 25 Mal mehr als das bisherige Investoren in bekanntgegebenen Runden in die Firma investiert haben. Ja, ein Teil davon wurde verwendet, um bestehende Investoren auszukaufen, aber weitere Details zur Transaktion wurden nicht wirklich preisgegeben, weder die Bewertung noch die Firmenanteile, die übernommen wurden. Kurz zu Five Elms Capital, das ist ein Growth Fund aus Kansas, USA. Sie haben im 2007 gestartet mit ihrem ersten Fonds mit 21 Millionen und nun investieren sie mit ihrem sechsten Fonds und der ist dotiert mit über einer Milliarde. Also das ist ein krasses Wachstum, das sie selbst hingelegt haben. Also versuchen wir da aber doch noch kurz die Transaktion auf der Basis mit den uns vorliegenden Informationen etwas nachzuvollziehen. Also Es handelt sich hier um Annahmen und Annäherungsberechnungen, die wir selbst erstellt haben. Die letzte Runde von Room Price Genie, die Sie kommuniziert haben, die war im 2021 und das war Ihre 2 Millionen Seed-Runde mit Founderful und RKK VC, einem Family Office aus Polen und auch noch weiteren Investoren. Gemäß der modellierten Cap Table lag die Bewertung damals bei ungefähr 10 Millionen Post-Money. Und was ich weiter auf meinem Recherche-Sheet sehe, ist, dass im 2021 oder seit 2021 besser gesagt weitere 2 Millionen in der Form von Darlehen in die Firma flossen. Und diese wurden dann bei einer Bewertung von ungefähr 30 Millionen gewandelt. Ich könnte mir vorstellen, kurz vor der aktuellen Transaktion oder in der Vorbereitung darauf. Nun, das ist so viel, wie wir wissen, zu den vorgängigen Finanzierungsrunden. Und RKK VC, eben dieses Family Office aus Polen, die haben stolz auf LinkedIn gepostet und die Transaktion gerühmt, dass es almost the magical double digits erreicht hat mit ihrem Secondary Exit. Also das heißt, fast 10x haben sie da rausgeholt. Und nun ist die Gretchenfrage, die bei unserer Berechnung da liegt, wie viel hat RKK VC in der Runde im 2021 investiert und wie viel im Double Down mit den Wandeldarlehen? Nehmen wir mal an, das war ungefähr gleich viel und das würde dann heißen, dass Five Elms Capital bei der aktuellen Transaktion, also beim Auskaufen von RKK VC, eine Pre-Money-Bewertung von irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen Schweizer Franken bezahlt hat. Und das wäre doch schon ein schöner Step-up für Room Price Genie und würde ich mal sagen, Gratulation ans Team und auch an die Investoren, die da den Pick früh gemacht haben.
Genau, schöner Exit hier, würde ich sagen. Auch von meiner Seite, congrats. Dann bin ich über einen interessanten Bericht von Elliott Management gestolpert, dem Hedgefonds von Milliardär Paul Singer. Elliott Management hat im letzten Quartal, und das ist wirklich spannend, Put-Optionen auf 1,45 Millionen Nvidia-Aktien erworben, mit einem Nominalwert von etwa 195 Millionen US-Dollar und das per 31.12.2024. Dies geht aus einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor, die mir vorliegt. Das Unternehmen äußerte gegenüber den Kunden, dass Nvidias Aktienkurs eine Blase darstelle, schon mutig, und die Begeisterung um künstliche Intelligenz überbewertet sei. Zusätzlich zu den Nvidia-Positionen hielt Elliott Put-Optionen auf den Invesco QQQ ETF im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar. Dieser Index oder ETF, der bildet den Nasdaq 100 ab und auch weitere Put-Optionen auf anderen Trades. Diese strategischen Positionen deuten darauf hin, dass Elliott auf einen Rückgang der Technologiewerte und des breiteren Marktes setzt, insbesondere im Hinblick auf mögliche Überbewertungen im KI-Sektor. Nun, Maximilian, wie ist deine Einschätzung? Liegt Paul Singer einmal mehr richtig?
Ja, liegt er richtig. Ist eine gute Frage. Also mutig ist er auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sehr etabliert. Paul Singer und Elliott Management generell sind sehr bekannt für ihre aggressiven und doch treffsicheren Strategien. Der Investor selbst ist höchst berüchtigt. Bin ich ehrlich, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und hat, ja, meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich, dass er mal zum Beispiel ein argentinisches Kriegsschiff hat beschlagnahmen lassen, weil er noch ausstehendes Fremdkapital gekauft hatte und Argentinien defaultet war und nicht zurückzahlen wollte. Da hat er einfach das Kriegsschiff beschlagnahmt, ja. Das kann passieren. Nun, ihre Short-Position auf Nvidia und die breiten Marktindizes, die deuten schon darauf hin, dass sie eine Korrektur im Tech-Sektor und insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz erwarten, wie du auch sagst. Und es stimmt schon, dass Nvidia in den letzten Monaten ja wirklich eine atemberaubende Rallye hingelegt hat, bei der man ein bisschen Höhenangst bekommt, oder? Das sicherlich auch angetrieben von der KI-Euphorie und der enormen Nachfrage nach den Chips. Und jetzt mit diesem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV könnte man schon argumentieren, dass ein Großteil des zukünftigen Wachstums bereits eingepreist ist auf der einen Seite, was dann sicherlich auch ein erhöhtes Korrekturrisiko mit sich bringt. Auf der anderen Seite waren die jüngsten Stories aus China gerade, zum Beispiel mit DeepSeek, ein absolutes Debakel für Nvidia, denn hier wurden vermeintlich mit einem sehr überschaubaren Budget von nur 5 Millionen US-Dollar enorme Ergebnisse erzielt und das hat natürlich einen Impact auf den Aktienkurs. Allerdings hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt, dass teure Aktien oft noch teurer werden können, solange die Wachstumsstory intakt bleibt. Und die KI-Revolution ist ein Megatrend, der ja eigentlich von allen großen Tech-Konzernen aggressiv vorangetrieben wird, von den großen KI-Startups. Und Nvidia profitiert davon einfach direkt, weil sie sind der Player im Markt. Und zudem haben Short-Wetten gegen den Tech-Sektor in den letzten Jahren auch nicht so gut funktioniert, da die Innovation und die Marktstimmung häufig irgendwie stärker wirken als die fundamentalen Bewertungen. Bei dem Shorten kommt es eben auch extrem stark auf das Timing an und nicht nur, dass man richtig liegt in der Richtung. Von daher, wir werden sehen, ob Paul Singer recht behält. Ich würde persönlich nicht gegen ihn wetten.
Okay. Interessant. Gehen wir noch kurz in die Welt des Quantum Computings, ein Schwerpunktthema übrigens von unserem Fund von Koyo Capital. Microsoft hat nach jahrzehntelanger Forschung behauptet, die letzten Tage einen Durchbruch in der Quantencomputer-Technologie erzielt zu haben. Wie die FT in der gestrigen Ausgabe berichtet, hat das Unternehmen erstmals einen Prozessor mit sogenannten Majorana-Fermionen gebaut, einer theoretischen Teilchenart, die einen vierten Aggregatzustand darstellt. Diese topologischen Qubits sollen stabiler und weniger fehleranfällig sein als bisherige Quantenbits, wodurch weniger sogenannten Korrekturbits nötig sind. Microsoft erwartet, dass es bis Ende des Jahrzehnts einen praktischen Quantencomputer bauen kann und sich dadurch einen technologischen Vorsprung sichert. Microsoft hat bereits das Majorana One getaufte Chipdesign mit 8 topologischen Qubits vorgestellt. Obwohl Experten wie Nvidia CEO Jensen Huang behaupten, er hat auch ein klares Motiv, das zu tun, dass eben nutzbare Quantencomputer noch 20 Jahre entfernt sind, hat Microsoft von DARPA, das ist die Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums, den Auftrag erhalten, großskalige Quantencomputer zu entwickeln. Guy, wie realistisch ist es, dass diese Technologie tatsächlich innerhalb des nächsten Jahrzehnts praxistauglich wird?
Ja, das ist schon fast die Trillionen-Dollar-Frage. Aber ja, Microsofts Durchbruch ist zweifelsohne ein bedeutender Schritt in der Quantencomputerforschung. Wenn es sollte diese Technologie als stabil und skalierbar sich erweisen, dann könnte das effektiv eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung herkömmlicher Quantencomputer lösen. Und das ist eben diese hohe Fehleranfälligkeit der Qubits, und diese soll erheblich reduziert werden mit dem neuen Design. Und die Nutzung von diesen topologischen Qubits könnte den Korrekturaufwand um bis zu 10-mal, also wirklich drastisch, senken. Und das würde die Realisierbarkeit eines leistungsfähigen Quantencomputers enorm beschleunigen. Ich meine, für die heutigen Setups in Quantencomputer braucht es fast 1000 Qubits, um ein Qubit eben zu bestätigen, die Berechnung. Das würde heißen, es braucht nur noch 100. Und wenn man da auf die Millionen Qubits in einem Rechner geht, dann braucht es eben da nicht eine Milliarde, sondern nur 100 Millionen Qubits in einem Rechner, die funktionieren. Also doch eine immense Reduktion. Es gibt aber noch viele Unsicherheiten. Die bisherigen Experimente mit sogenannten Majorana oder Majorana-Fermionen, die waren sehr umstritten, und frühere Studien mussten auch zurückgezogen werden, auch eine von Microsoft selbst im 2017 oder 2018 war das. Und das heißt, auch wenn die aktuellen Ergebnisse sehr vielversprechend erscheinen, bleibt eine unabhängige Bestätigung durch wissenschaftliche Gemeinschaften abzuwarten. Das heißt, die Experimente von Microsoft, die sie jetzt da die Resultate generiert haben, die müssen von einem anderen Team in einem anderen Labor unabhängig reproduziert werden können. Und zudem ist die Entwicklung eines voll skalierbaren Quantencomputers nicht nur eine physikalische, sondern auch eine ingenieurtechnische Herausforderung. Und dementsprechend, ob Microsoft wirklich bis zum Ende des Jahrzehnts, das sind nur noch 5,5 Jahre, einen nutzbaren Quantencomputer bauen kann, das hängt wirklich davon ab, ob sie ihre Technologie effizient skalieren und stabil betreiben können und das in der kurzen Zeit auch validieren können. Dementsprechend ist es sehr schwierig zu sagen, wie lange das noch geht. Auf jeden Fall ist es bisher noch keinem Unternehmen gelungen. Ich würde sagen, es geht eher noch ein bisschen länger als jetzt 2030, aber sicherlich ein spannender Sektor.
Ja, absolut. Wenn wir das jetzt auf unseren Koyo Fund applizieren, ist die große Frage, sollen wir in Quantum Computing investieren oder sind wir zu früh? Weil der große Fehler, den eben viele VCs machen, ist, dass man zu früh ist, nicht zu spät, und dann das Thema dann wirklich nicht zu einem Megatrend wird, oder? Und es ist auch gefährlich zuzuwarten, weil wenn man zuwartet, ist dann die Show vielleicht schon vorüber, beziehungsweise die Bewertungen sind dann so hoch, dass es nicht mehr interessant ist. Also das ist jetzt eine Frage, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen aktuell. Und es ist ein bisschen so wie mit Anwälten, man fragt 3 Experten, bekommt 5 Meinungen und das ist wirklich jetzt sehr, sehr schwierig, aktuell das einzuschätzen. Also für uns im Moment ein ganz, ganz wichtiges Thema beim Funds. Kommen wir zum Schwerpunktthema von dieser Woche. Ernst & Young hat den Startup-Barometer für die Schweiz publiziert. Und zwar, diese zeigt, dass im Jahr 2024 sowohl die Anzahl der Finanzierungsrunden als auch das investierte Volumen in Schweizer Startups zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen sind. Es wurden 513 Finanzierungsrunden gezählt, was einen Rückgang von 6,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das investierte Kapital belief sich auf 2,3 Milliarden Schweizer Franken. Das sind 15% weniger als 2023. Trotz dieses allgemeinen Rückgangs verzeichneten KI-orientierte Startups ein bemerkenswertes Wachstum. Wenig überraschend. Die Anzahl der Finanzierungsrunden in diesem Bereich verdoppelte sich und das investierte Volumen stieg um 134% auf 345 Millionen Schweizer Franken. Der Gesundheitssektor blieb führend und zog mit 1,039 Milliarden Schweizer Franken etwa 45%, das ist doch beachtlich, des gesamten Investitionsvolumens an. Insbesondere Biotech-Startups erhielten dabei den größten Anteil mit 703 Millionen Schweizer Franken. Bezüglich der Gründerdiversität hatten 7% der finanzierten Startups rein weibliche Gründerteams, während weitere 18% gemischte Teams aufwiesen. Insgesamt lag der Frauenanteil in den Gründerteams bei 14%. Regional betrachtet führte die Romandie mit einem Investitionsvolumen von 751 Millionen Schweizer Franken, gefolgt vom Kanton Zürich mit 712 Millionen. Im Vergleich zu Deutschland und Österreich war der Rückgang der Finanzierungsrunden in der Schweiz mit 6,7% am geringsten. In Deutschland betrug der Rückgang zum Beispiel 12,3%, in Österreich sogar knapp 20%. Insgesamt zeigt der Bericht, dass trotz eines allgemeinen Rückgangs der Investitionen bestimmte Sektoren wie KI und Gesundheit weiterhin starkes Interesse von Investoren auf sich ziehen. Gehen wir in Medias Res. Maximilian, was hat dich bei der Lektüre des Reports besonders überrascht?
Ja, was mich besonders überrascht hat, ich glaube, es gab einige Themen, ehrlich gesagt. Ich finde es durchaus spannend, dass die Schweiz vergleichsweise resistenter ist gegenüber dem globalen Abschwung im VC-Markt. Du hattest gesagt, -12% in Deutschland und Österreich -19%. Das finde ich schon spannend, ehrlich gesagt. Ist auch für mich nicht unbedingt intuitiv, dass die 1 Milliarde Schweizer Franken in den Gesundheitssektor geflossen ist. Das ist interessant. Das ist wirklich fast die Hälfte des gesamten Investitionsvolumens. Mit den ganzen Megatrends haben wir ja durchaus einige Buckets, wo das Geld reinfließen kann. Und dass wirklich der Gesundheitssektor da so ein Cluster ist, finde ich extrem spannend. Besonders Biotech-Startups profitierten mit den 700 Millionen, das hast du erzählt. Und das zeigt natürlich auch, wie anhaltend, ja, die Attraktivität des Sektors ist und aber schon immer in der Schweiz gewesen ist. Oder? Für mich ein kleiner Schocker war die Diversität. Das hast du ein bisschen angeteasert. Nur 7% der finanzierten Startups hatten rein weibliche Gründerteams, während 18% diverse Teams hatten. Das ist schon verdammt wenig. Der Frauenanteil in Gründerteams bleibt mit 14% weiterhin niedrig. Und ja, das sind Zahlen, die verwundern, ehrlich gesagt, gerade in einer Branche, in der verschiedenste Perspektiven mit einbezogen werden und Unternehmen davon profitieren. Also ich glaube, da gibt es sicherlich noch einige To-Dos. Dass die Romandie Zürich überholt bei Startup-Finanzierung, das finde ich spannend. Es zeigt, dass die Romandie als Innovationshub wirklich weiter an Bedeutung gewinnt und da absolut in der Relevanz führend ist.
Ja, genau. Das mit den Gründerteams und der Diversität hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Wir werden ja häufig dafür kritisiert, zu wenig in Frauen zu investieren, oder? Und ja, ich höre mir das an, diese Kritik. Aber der Punkt ist ja, wenn die Grundgesamtheit so schräg ist, und das sieht man jetzt an diesen Zahlen, dann ist es ja, wäre es ja extrem außergewöhnlich, wenn plötzlich 40% plus der VC-Gelder in Frauenteams oder in Teams, wo Frauen involviert sind, fließen würden. Also klar, das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist, weshalb gibt es nicht mehr Frauen, die gründen wollen? Oder, und das ist eine Frage, die, glaube ich, sehr wichtig ist, auch für die Schweiz. Und lohnt sich vielleicht mal da ein bisschen darüber nachzudenken, weshalb das so ist. Es gibt natürlich Erklärungsversuche, aber wir lassen uns jetzt heute nicht aufs Glatteis aus bei dieser Frage, sondern gehen vielleicht noch mal kurz zu Guy und fragen ihn, was waren für dich die überraschendsten Erkenntnisse im Report?
Ja, insgesamt fand ich den Report sehr spannend. Wahnsinnig überraschend war es ja nicht. Wir befassen uns tagtäglich mit diesen Themen, aber ich möchte sicherlich einen Punkt mal hervorheben. Die Gesamtinvestition ist gesunken, aber KI erlebt auch in der Schweiz einen Boom. Das ist extrem erfreulich und das ist auch ein anderes Thema von unserem Koyo-Fund. Da glauben wir sehr stark daran und es deutet auch darauf hin, dass Investoren trotz der Marktunsicherheit sehr gezielt auf diese Zukunftstechnologien setzen. Dann zeigt der Report ein wachsendes Investoreninteresse an Deep Tech Investments auf und das insbesondere in der Schweiz mit unserer starken Forschungstradition. Das freut mich natürlich zu sehen, wie wir vorher in den News hatten, topologische Qubits als Hoffnungsträger in der Quanteninformatik. In der Schweiz haben wir auch ein besonders starkes Quantenökosystem. Das wissen wir natürlich, sollten wir vielleicht nicht zu laut allen anderen auch erzählen. Und dann, was mich effektiv ein bisschen überrascht hat, ist, dass die Romandie, also Lausanne und Genf, also Waadtland und Genf zusammen Zürich in Bezug auf das Investitionsvolumen für einmal überholt hat. Das ist doch ein sehr positives Zeichen für die wachsende Dynamik in Lausanne und Genf. Und sind wir natürlich auch immer wieder an der EPFL unten. Die machen auch einen tollen Job, so wie die ETH in Zürich. Ja, und eben in der Schweiz haben wir relativ stabile Marktbedingungen im Vergleich zu Deutschland und Österreich. Und während die Startup-Investitionen global stark unter Druck stehen, zeigt sich unser Ökosystem doch als widerstandsfähiger und das könnte durchaus auf die stabileren wirtschaftlichen, also auf die stabilere wirtschaftliche Ausgangslage hindeuten und auf das hohe Interesse an Sektoren mit langfristigem Wachstumspotenzial, wie eben die Gesundheit, die Maximilian erwähnt hat, oder die KI, die ich vorhin auch gerade erwähnt habe. Es gibt hier noch einiges mehr, aber das lassen wir jetzt einmal so stehen.
Kommen wir zur Hörfrage von dieser Woche. Und zwar möchte Dominik wissen, ich lese da kurz die Frage vor, welche Metriken sind am aussagekräftigsten, um den langfristigen Erfolg eines KI-Startups zu bewerten? Reicht es, sich auf das Umsatzwachstum zu konzentrieren oder gibt es bessere Indikatoren für nachhaltige Geschäftsentwicklung? Vielen Dank für die Frage, Dominik. Das vorab. Ja, ich starte mal und gebe dann gerne den Ball weiter. Einige Venture-Investoren konzentrieren sich derzeit auf die Net Revenue Retention Rate, die eine bessere Chance haben, wenn die eben gut ist bei KI-Startups, ihr anfängliches starkes Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten. Diese Kennzahl misst die Fähigkeit eines Unternehmens, bestehende Kunden zu halten und deren Ausgaben im Laufe der Zeit zu steigern. Also in anderen Worten, den Share of Wallet zu vergrößern. Laut einigen Investoren könnte diese Kennzahl eben ein besserer Indikator sein als das reine Umsatzwachstum. Maximilian, was ist deine Meinung hierzu?
Ja, ich glaube, dass wenn man KPIs miteinander vergleicht, das ist immer schwierig aus meiner Sicht. Beide haben ihren Platz. Aber auf der Meta-Ebene ist ganz wichtig rüberzubringen, dass man viele KPIs anschauen sollte, um durchaus zu versuchen, möglichst viele, wie soll ich sagen, eine vielschichtige Analyse und Sicht auf das Unternehmen zu bekommen und möglichst viele Perspektiven zu sehen. Auf jeden Fall hat sie ihren Platz. Allerdings gibt es viele Investoren, die der Meinung sind, dass die Net Revenue Retention Rate die tatsächliche Vertriebsstärke des Unternehmens verschleiern kann. Denn man kann darauf hinweisen, dass ein einziger Kunde den Verlust vieler anderer Kunden eines KI-Startups überdecken kann. Ich mache am besten mal ein Beispiel, damit es klarer wird. Angenommen, ein Unternehmen hat 100 Kunden, die jeweils $10 pro Jahr zahlen. Also hat es insgesamt $1,000 Umsatz, 100 mal 10. Einer dieser Kunden verlängert seinen Vertrag jetzt für das nächste Jahr und erhöht seine Ausgaben auf $5,000. Die übrigen 99 Kunden kündigen aber. Also das ist quasi noch ein, der überbleibt, aber der erhöht massiv. Durch diese Verfünffachung des Gesamtumsatzes steigt die Net Revenue Retention Rate, die du angesprochen hast, auf 500%. Doch die Gross Revenue Retention Rate, die den Umsatz bestehender Kunden ohne zusätzliche Ausgaben misst, liegt nur bei 1%, da nur ein Kunde von 100 übergeblieben ist letzten Endes. Vereinfacht gesagt, die Gross Revenue Retention misst nur, wie gut das SaaS-Unternehmen seine Kunden halten kann, von 0 bis 100%. Wobei, je näher du an 100% bist, desto besser für dich. Und die Net Revenue Retention Rate inkludiert das Neukundengeschäft und auch das Upselling. Und ja, ganz generell, wie ich eingangs gesagt habe, insbesondere, wenn man sich in der Diligence versucht, die Kundenbindung des Unternehmens tiefer anzuschauen, den Abgang wie Churn oder die Attrition, dann helfen einem die KPIs, Licht ins Dunkle zu bringen, aber man muss sie sinnvoll integrieren und es ist nicht so richtig lohnenswert, nur einen rauszupicken und dann eine tiefe Analyse zu fahren.
MG, wir nähern uns im Inlandsflug. Kannst du kurz die weitere sinnvolle Kennzahlen aufzeigen, damit wir Dominik helfen können, sein Assessment zu machen?
Ja, absolut. Ich habe mir da einige Kennzahlen aufgeschrieben, die sehr wichtig sind, die man sich jeweils anschaue, wenn ich in einem KI-Startup interessiert bin. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Kennzahlen nicht ein, sonst sind wir dann plötzlich in einem Interkontinentalflug. wir haben hier erstens auf jeden Fall die CAC, die Customer Acquisition Cost, also wie viel es kostet, einen Kunden zu gewinnen. Dann haben wir zweitens den Customer Lifetime Value, der CLV oder LTV, das ist der erwartete Gesamtumsatz für einen Kunden. Dann die Kombination aus den beiden, der Ratio CAC to LTV ist ganz wichtig, wenn man hier eben ein Verhältnis von 3:1 hat, also der Lifetime Value dreimal so groß ist wie die Customer Acquisition Cost, das ist eine wichtige Kennzahl, die wir uns immer anschauen. Dann die Gross Margin, also eine möglichst hohe Bruttomarge, das ist über 70% in der Regel bei Softwareunternehmen, das ist gut. Dann natürlich die Annual Recurring Revenue, die Monthly Recurring Revenue, das sind beides sehr wichtige Zahlen für die Planbarkeit, das ist der Umsatz, der ja wiederkehrend kommt und wenn man hier eine Monthly Recurring Revenue-Steigerung von 10-20% sieht, dann ist das natürlich ein sehr gutes Zeichen, weil das ist natürlich dann eben Compounding und macht pro Jahr einen extrem starken Umsatzboost. Die Churn Rate, die hat Maximilian schon kurz erwähnt, eben Kunden, die gehen, da ist immer die Frage, wieso sind die Kunden gegangen, das ist etwas, das ich in der Due Diligence immer intensiv anschaue. Und dann die Sales Efficiency, das ist eine sogenannte Magic Number. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen dem Umsatzwachstum und den vorherigen Vertriebsausgaben, also den Vertriebsausgaben der letzten Periode. Und das sollte jeweils ein Wert von 0,75 bis 1 sein. Das gilt ungefähr als gesund. Und wenn das natürlich noch größer ist, umso besser. Burn Rate, ganz wichtig in diesem Podcast und der Runway. Die Burn Rate, die bedeutet, wie viel Geld das Startup monatlich oder jährlich verbrennt. Und dann der Runway, wie viele Monate die Firma mit dem aktuellen Cashbestand noch Kapital hat. Und dann habe ich noch zwei KI-spezifische Metriken für dich herausgeschrieben. Das ist die Model Performance, die ist entscheidend für produktbasierte KI-Unternehmen und bestimmt, wie gut ein KI-Produkt funktioniert. Das hat vier Faktoren: Accuracy, Precision, Recall und F1-Score. Kannst du kurz googeln und dann weißt du ziemlich rasch, wie das funktioniert und berechnet wird. Und dann die Compute Cost versus Revenue. Das ist ja bekannt, dass KI-Modelle sehr teuer sind und permanent rechnen. Das generiert Kosten. Und diese Kennzahl macht eine Aussage dazu, wie gut das Unternehmen diese Kosten in Einnahmen umwandeln kann. Und natürlich, je niedriger das Verhältnis Cost to Revenue ist, desto besser. Ja, das wären jetzt mal ein langer Monolog gewesen, Entschuldigung.
Alles gut, aber jetzt hast du die Didi-Checkliste von Koyo verraten. Aber das ist, was wir nicht alles machen für Burn Rate. Kommen wir noch zur Transaktion der Woche. Was haben wir auf der Liste?
Ja, diese Woche wurden gleich einige Transaktionen aus dem KI-Bereich kommuniziert, die wir gerne aufs Programm genommen hätten. Und wir haben auch eine davon etwas genauer unter die Lupe genommen. Und das ist die 3 Millionen US-Dollar bzw. 2,6 Millionen Schweizer Franken-Runde von Logicstar. Die Idee von Logicstar, Self-Healing-Software in Realität zu bringen, finde ich extrem spannend. Das klingt für mich ein bisschen nach Science-Fiction, nach Matrix, dass da irgendwie sich die PCs plötzlich selber heilen und verbessern. Aber effektiv dem Serial Entrepreneur Team aus dem Hause der ETH traue ich so einiges zu. Auf das kommen wir jetzt ein bisschen zu sprechen. Logicstar will mit Hilfe eines KI-Codieragenten die Softwarewartung und Fehlerbehebung automatisieren. Gerade Unternehmen, die sich auf viel Custom-Software verlassen, stecken häufig viele Ressourcen in die Wartung und Fehlerbehebung ihrer Software. Wir kennen alle das Problem, man startet einen PC neu und dann haben wir das Windows-Update gemacht und plötzlich funktioniert ein Programm nicht mehr richtig. Und Stand heute ruft man die IT-Abteilung an oder das Entwicklerteam. Und die müssen dann das Problem so schnell wie möglich lösen. Das bindet Ressourcen, kostet entsprechend viel und die Betroffenen, wir, sind dann wütend oder genervt, dass das nicht am Schnürchen funktioniert. Und der revolutionäre KI-Agent von Logicstar, der soll nun dafür sorgen, dass Anwendungen zuverlässig bleiben, indem er die Fehlerbehebung selbstständig verwaltet. Wie macht er das, Maximilian?
Das erzähle ich dir gerne, Guy. Das Team von Logicstar hat eine Mock-Execution-Umgebung gebaut, die automatisch generierte Tests ausführt. Das Herzstück der Logicstar-Technologie ist also eine Mischung aus den neuesten Fortschritten bei Large Language Models für Code und klassischen Informatiktechniken. Logicstar selbst unterstützt aktuell die Programmiersprache Python, TypeScript, JavaScript und, lass mich nachschauen, Java sollen in Kürze folgen. Die Technologie basiert auf dem Research-Background des Gründerteams, das zusammen mehr als 350 Publikationen im KI-Bereich mit mehr als 20.000 Citations, Zitationen auf ihren Namen publiziert hat. Guy, du bist doch der Akademiker bei uns im Studio. Das klingt beeindruckend, oder?
Ja, nur weil ich einen Doktor habe, bin ich noch lange nicht ein Akademiker. Aber absolut, das ist extrem beeindruckend. Ich habe zwar jetzt nicht Computer Sciences geforscht, aber für mein Chemie-PhD, da sind 10 Publikationen schon sehr viel. Und das Team hat zu viel 350, das ist schon eine deftige Zahl und extrem beeindruckend. Aber es sind sicher auch nicht alle 350 Forschungsartikel wirklich genau auf die Thematik von Logicstar fokussiert. Ich habe mir da das Team etwas genauer angeschaut und kann das mit gewisser Konfidenz so sagen. Das Team, das ist hochdotiert mit Boris Paskalev, Veselin Rajchev, Mark Müller und Professor Dr. Martin Vetchev. Martin ist seit 13 Jahren Professor an der ETH für Secure, Reliable and Intelligent Systems und er ist im Kernteam des Quantum Centers und des ETH AI Centers. Er ist ein Serial Entrepreneur Professor und hat im 2020 Chain Security, das er mitgegründet hat, an die PwC verkauft und auch im 2020 hat er ein weiteres Spin-off DeepCode an das US Cybersecurity Unicorn Snyk verkauft.
Genau, das habe ich damals auch mitverfolgt. Bei DeepCode waren auch zwei weitere der Gründer von LogicStar federführend.
Ja, das sieht effektiv nach einem Champions League-Team aus, das viele der Faktoren mitbringt, die man sich als VC für ein Investment wünscht. Exit-Erfahrung, Erfahrung im Product-Market-Fit sowie in der Produktskalierung von 0 auf 100 Millionen ARR. Das ist schon noch eine deftige Zahl. Die haben mit DeepCode nach der Snyk-Integration bis zu 100 Millionen ARR gemacht, gemäß Medienartikeln. Dann haben sie ein Deep Tech Know-how mit Top-Forschungsteam, MIT Computer Science, Cambridge und die ETH. All die Logos können sie ganz einfach und ungeniert auf ihre Präsentationen pasten. Und sie haben sicherlich auch ein sehr gutes Netzwerk zu potenziellen Kunden und auch Investoren. Ein Punkt, den ich hier aber noch kurz ansprechen möchte, ist die Firmengründung. Sollte man den Prof auf der Cap-Table haben oder eher weniger? Maximilian Martin Wetschew ist Professor an der ETH und ist zwar jetzt noch nicht auf seinem LinkedIn-Profil so kommuniziert, also aber wahrscheinlich Scientific Advisor bei LogicStar, so wie er das bei den anderen Startups auch war, bei denen er den Exit gemacht hat. Auf was muss man hier achten, wenn man einen Professor auf die Cap-Table nimmt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, zuerst einmal gilt genau das, was du vorhin schon gesagt hast. Wichtig ist ein ich glaube, du hast Champions League Team gesagt, ein All-Star-Team aufzustellen und die fähigsten Leute in den Zirkel des Unternehmens zu bekommen. Entweder direkt oder indirekt in die Sphere of Influence letzten Endes. Und natürlich macht es für mich wirklich großen Sinn, bei technisch komplexen Lösungen die wissenschaftliche Elite mit an Bord zu nehmen. Hier ist es wichtig, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber das ganz klar, das IP innerhalb der Firma zu sichern, das Intellectual Property, denn das wird den Firmenwert treiben. Man muss einfach genau schauen, dass das innerhalb der Firma subsumiert ist. Aber das ist ohnehin wichtig, auch wenn man keinen Professor auf dem Cap Table hat. Für mich macht es absolut Sinn, eine solche Koryphäe in das erweiterte Team zu nehmen, ist ein schlauer Schachzug. Und wenn jemand das schon mal gemacht hat, mehrere Unternehmen verkauft hat, auf 100 Millionen ARR skaliert, nach dem Exit zugegeben, aber dann macht das absolut Sinn, oder? Das ist ein sehr, sehr schlauer Schachzug aus meiner Sicht.
Ja, das sehe ich ähnlich. Man sagt ja auch, ehre die Anfänge, und es ist ja wirklich so, dass die Professoren gerade am Anfang einen sehr wichtigen Bestandteil sind von dem Team, und das vergisst man häufig down the road, dass ja am Anfang eine Professorin, ein Professor war, der die Grundlage gelegt hat. Vor allem, wenn die Person dann nicht mehr mitarbeitet. Oder jetzt, wie kann man das abbilden? Was ist fair? Und wie kann man das unterscheiden? Ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen aktiven Gründerinnen und Gründern, die dann wirklich mitarbeiten, und eben Advisern wie ein Professor, der da nicht aktiv ist, sondern sein aktiver Job ist, eben Professor an der ETH zu sein. Das heißt, es natürlich bekommt er wahrscheinlich weniger Lohn. Dort findet mal eine Differenzierung statt. Aber auch beim Long-Term-Incentive, also bei den Aktien, muss es irgendwie eine Differenzierung geben. Man kann das zum Beispiel so lösen, dass man dann beim ESOP, also bei der Mitarbeiterbeteiligung, bei diesem Plan, ihn nicht mehr berücksichtigt, oder? Und er dann verwässert wird in späteren Runden. Und ich finde es vielleicht auch nicht ganz fair, wenn die Person wirklich nichts mehr macht, irgendwelche Anti-Dilution-Aktien bekommt oder Preferred Shares bekommt. Ich glaube, man kann das auch so abbilden. Und das machen auch eben amerikanische Startups häufig so, die von den Hochschulen kommen, aus Stanford zum Beispiel oder von anderen Hochschulen. Häufig ist es sogar so, dass die Professoren sich nicht beteiligen dürfen, sondern die Hochschule kommt aufs Cap-Table, wie in Stanford. Also in Stanford ist es häufig so, dass die Hochschule dann einfach auf dem Cap-Table ist, weil man sagt, Professor ist angestellt, und das ist auch ein Glatteis oder eine Box, die ich jetzt nicht öffnen will, aber durchaus spannend. Also sollen sich Professoren da beteiligen dürfen oder nicht? Oder ist es nicht eigentlich der Arbeitgeber, der das sein sollte? Weil er macht ja nur seinen Job, bottom line. Anderes Thema, aber eben, ich finde es dann schon okay, ja, er ist dabei oder sie ist dabei, aber vielleicht nicht unbedingt eben mit Anti-Dilution-Stock oder so. Also ich glaube, hier braucht es beim Long-Term-Incentive schon eine gewisse Differenzierung. Genau. Gut, schauen wir uns noch kurz die Finanzierungsrunde, die letzte Woche verkündet wurde, etwas genauer an. LogicStar wurde im Mai 2024 gegründet und hat seine 3 Millionen US-Dollar Pre-Seed Round letzte Woche kommuniziert. Die Runde wurde angeführt vom schwedischen VC Northzone, der mittlerweile global tätig ist. Mitgemacht bei der Runde haben Business Angels, die bereits in DeepMind, Snike und Spotify investiert hatten, sowie ein Sequoia Scout. Die Bewertung wurde bei rund 16 Millionen Pre-Money angesetzt.
Das ist natürlich eine Ansage, 16 Millionen Pre-Money für eine Pre-Seed-Runde für eine Firma, die weniger als ein halbes Jahr tätig war am Markt. Das zeigt eben schon den Wert auf, den die Investoren hier einem solchen Champions League-Team von erfahrenen Serial Entrepreneurs gegeben hat. Und die glauben wirklich, dass die da im Stand sind, nochmal etwas Riesiges aufzubauen. Vielleicht noch kurz, bevor wir abschließen, möchte ich auf den Lead Investor Northzone etwas eingehen. Northzone ist ein Investor, der mittlerweile von der Seed-Runde bis in die Growth-Phase investiert. Sie haben auch schon in Firmen wie Spotify, Kahoot, Trustpilot investiert, die alle geexitet. Da waren sie überall in der Series A drin, also sehr früh, da haben sie sich viel Kapital realisiert. Und sie sind auch in Klarna investiert, die dieses Jahr eventuell ein IPO wagen, oder es wird zumindest so gemunkelt in der Gerüchteküche. Und sie haben auch ein weiteres Portfolio mit Top-Cases aus Europa und aus der ganzen Welt. Sie haben in fast 200 Firmen investiert und 10 Fonds geraced. Und der letzte Fonds, den sie geraced haben und im 2022 das Final Closing gemacht haben, der ist mehr als 1 Milliarde schwer. Also das ist eines der VC-Schwergewichte in Europa, das sich da am Hochmausen ist, wie man so schön sagt.
Genau, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.